Als Wolfgang Hildesheimer mit seinen lieblosen Legenden bekannt wurde, hatte er schon ein bewegtes Leben hinter sich, mit Stationen in Deutschland, London und Palästina. Als Simultandolmetscher bei den Nürnberger Kriegsverbrecherprozessen kam er 1947 in seine alte Heimat zurück. 10 Jahre lang lebte er als Maler, dann als Schriftsteller in Bayern, bevor er sich im schweizerischen Poschiavo nahe der italienischen Grenze niederließ. Dort befand er sich, zumindest geografisch, weit weg vom deutschen Literaturbetrieb, also jenseits der Pässe. So nennt Stefan Bräse seine Biografie über Wolfgang Hildesheimer. Der Professor für europäisch-jüdische Literaturgeschichte zeichnet detailliert die Lebensstationen des Autors nach und beim Lesen erhält man fast den Eindruck, dass sich Hildesheimer überall zurückgezogen hat, bevor er wirklich dazugehören konnte. Ganz so sieht Stefan Bräse das jedoch nicht.
Man darf sicher nicht verkennen, dass er jahrzehntelange enge Freundschaften hatte, dass er treu zur Gruppe 47 stand, aber er hat sich ganz gewiss gegen eine Art Bekenntniszwang gewehrt. Also man kann sagen, in Palästina war er kein Zionist. Er war kein Heimkehrer in Deutschland und er hat sich auch geweigert, als Immigrant bezeichnet zu werden. Ein Jugendfreund von ihm sagte einmal, wenn ihm zugemutet wurde, er sollte sich zu irgendeiner Gruppe bekennen, dass es so eine Reaktion gab, don't fence me in, zäune mich nicht ein. Ich glaube, es gab eine Abwehr gegen Vereinnahmung.
Besonders heftig wehrte sich Wolfgang Hildesheimer gegen die Zuweisung als jüdischer Heimkehrer aus dem Exil. Er wollte nicht, dass sein Beitrag zur deutschen Literatur unter diesem Vorbehalt aufgenommen würde. Aber schon in Jerusalem, wo er während des Zweiten Weltkriegs lebte, mied er die engen zionistischen Kreise und ließ sich von der britischen Mandatsmacht als Kulturoffizier anheuern. Er verkehrte in einem multikulturellen Milieu mit einer freien, geistig anregenden Atmosphäre und war mit Arabern ebenso befreundet wie mit Engländern und Juden. 1946 verließ er Palästina wieder in Richtung England, wo er vor dem Krieg eine Kunstschule besucht hatte und wo er auf eine Existenz als Grafiker und Bühnenbildner hoffte. Im Radioessay »Mein Judentum« begründete Hildesheimer 1977 seinen damaligen Schritt.
Aber als der Staat gegründet wurde, war ich schon wieder in Europa, wohin ich gehörte und gehöre. Ich habe also gewissermaßen die Heimat verschmäht, auf Kosten jener Heimatlosigkeit, die von außen betrachtet ein Merkmal des Juden ist und für mich, also von innen betrachtet, jene Heimatlosigkeit symbolisiert, in der wir, Jude oder nicht, alle heimisch sind. Sie ist die Quelle all meiner kreativen Aktivität. Ich will auf der Erde keine Heimat haben.
Sein Streben nach Unabhängigkeit bescherte Hildesheimer immer wieder Konflikte mit den Eltern. Sie beklagten seine mangelnde Loyalität gegenüber Palästina und reagierten misstrauisch, als er 1947 nach Deutschland ging. 2 Jahre lang war Wolfgang Hildesheimer in Nürnberg als Simultandolmetscher bei den Kriegsverbrecherprozessen tätig. Es war eine extrem anstrengende Aufgabe, die ihm aber viel Freizeit ließ. Er nutzte sie dazu, herumzureisen und die Kultur in Nachkriegsdeutschland kennenzulernen. In seinen Briefen an die Eltern, die jetzt in einer zweibändigen Ausgabe nachzulesen sind, ist viel über seinen Alltag in Nürnberg und seine langsame Annäherung an die alte Heimat zu erfahren. Am Anfang betonte Wolfgang Hildesheimer seine Distanz zur deutschen Bevölkerung.
Die Deutschen dagegen sind ein trauriges Kapitel. Obwohl sie sehr ausgehungert sind nach moderner Kultur, Musik und Kunst. Die Ausstellung moderner französischer Kunst in München wurde von Zehntausenden besucht. Ist gesellschaftlicher Verkehr mit ihnen dadurch beschwert, dass sie sich so entsetzlich leid tun, was in so unwürdiger Weise zutage tritt, sodass man sich selbst beschämt fühlt, dass man nicht selbst den Krieg angezettelt hat. Ich atme erleichtert auf, wenn ich von einer Abendgesellschaft komme, und so geht es nicht nur mir, sondern allen.
Bald aber erzählt Hildesheimer mit offensichtlicher Begeisterung von seinen Begegnungen mit jungen Künstlern, unter denen er auch immer mehr Freunde fand. Seine Arbeit erwähnte er selten, aber einige interessante Details finden sich doch in den Briefen.
Bei den Einsatztruppen geht es hoch her und das Dolmetschen, obwohl ziemlich anstrengend, ist sehr interessant, vor allem da man unwillkürlich die Angeklagten nachmacht. Ich beherrsche schon das ganze Register von Ironie über Wut zu Tränen. Man spielt unwillkürlich Theater.
Stefan Bräse weist in seiner Biografie darauf hin, wie wichtig die Nürnberger Zeit für Wolfgang Hildesheimer war, auch für sein Schreiben. Die Einsicht in die Charaktere der Täter wurde aber von dem Autor erst nach Jahren thematisch verarbeitet. Und das hatte einen Grund.
Wir müssen uns vor Augen halten, dass Simultandolmetschen die Situation, in der Hildesheimer stand, bedeutete, dass vor dem Richtertisch schwerstbelastete Angeklagte standen, denen zum Teil unglaubliche Verbrechen vorgeworfen wurden. Sie sprachen in einer Tätersprache. Wir wissen, dass der Nationalsozialismus ja viele Wörter erfunden hat, um katastrophische Verbrechen zu verhüllen. Diese Sprache benutzten diese Angeklagten. Und Wolfgang Hildesheimer musste im Sekundentakt das ins Englische übersetzen. Dadurch hat es einen Effekt gegeben, dass zunächst das Inhaltliche dieser Aussagen von den Dolmetschern gar nicht wahrgenommen wurde, weil sie sich auf die Syntax konzentrieren mussten, sodass oft erst mit einer Verspätung von 8 bis 10 Jahren der Inhalt dieser Aussagen richtig ins Bewusste der Dolmetscher Eingang gefunden hat. Und von daher gibt es einen ganz engen Bezug der großen Werke wie Tynset, aber auch der vergeblichen Aufzeichnungen des Nachtstücks zur Nürnberger Zeit.
Möglicherweise wurzelt in dieser Erfahrung die Ambivalenz, die Wolfgang Hildesheimers Beziehung zum deutschen Kulturbetrieb kennzeichnete. Obwohl er in den 50er und 60er Jahren mit großem Erfolg Prosa publizierte, Hörspiele und Theaterstücke aufgeführt sah und in der Gruppe 47 viele Freundschaften pflegte, fällt doch seine ironische Distanz auf. Schon in den kulturkritischen Satiren, die 1952 unter dem Titel »Lieblose Legenden« erschienen. Dass er sich bald dem absurden Theater zuwandte, entsprach dieser Distanz und seiner düster grundierten Weltsicht.
Meine Realität ist das sogenannte Absurde, und was für mich absurd ist, ist für die Mehrzahl der Menschen reale Gegebenheit. Wenn ich die Zeitung lese, dann grinst mich das Absurde an, und wenn ich an die Zukunft denke, dann erfüllt mich das Bild ihrer Absurdität, entweder mit Angst oder mit Grauen.
So beschrieb er seine Position im Programmheft der Berliner Festspiele von 1959. Dort fiel sein Stück »Landschaft mit Figuren« jedoch durch. Die Kritiken waren vernichtend, das Publikum lehnte die Aufführung ab. In seiner Verunsicherung bat Hildesheimer Ingeborg Bachmann um Rat. Sie las sein Stück und schrieb ihm, warum es ihrer Meinung nach nicht in Fahrt komme. Es fehle die entscheidende, schmerzhafteste und schwerste Wendung. In seiner Antwort zeigte sich Hildesheimer an einem wunden Punkt getroffen.
Was du von der schmerzhaften Wendung schreibst, das ist nur allzu gültig und berührt die Quelle meiner allertiefsten Zweifel. Ich habe noch nie jemandem gesagt, dass für mich das Schreiben ein ewiges Herumdrücken und Winden vor dem Eingangstor zu diesem Schmerz ist. Ich will nicht hindurch, weil ich die Folgen nicht absehe oder vielleicht allzu klar absehe. Ich fürchte, dass ich, zum Teil unbewusst, vor der allerletzten Konsequenz des Schreibens zurückschrecke, nämlich meine Lebenssubstanz dazu zu geben.
Bald danach begann Wolfgang Hildesheimer mit der Arbeit an seinem Roman Tynset, in dem er ein schlafloses Ich mit den Schrecken der Vergangenheit konfrontierte. Für diesen Prosatext erhielt er 1966 den Bremer Literaturpreis und den Büchnerpreis. Tynset bedeutete aber nicht bloß die Auseinandersetzung mit der schmerzhaften Vergangenheit, sondern auch mit den Formen des Romans. Gegen eine konventionelle, fiktive Handlung setzte Hildesheimer lauter Anfänge, Versuche, wie er sagte, und ließ, wie auch im nachfolgenden Buch Masante, einen Bewusstseinsstrom in assoziativer Traumlogik um persönliche, politische und ästhetische Fragen kreisen. In einem Interview mit Hanjo Kesting erläuterte Hildesheimer seine Absage an die Fiktion.
Für mich behandeln alle Fiktionen von heute eine Welt von gestern, die immer noch existiert deshalb, weil wir nicht nur die Sprache der Wissenschaft nicht verstehen, sondern gar nicht wissen, was die Wissenschaft tut, nicht wahr? Die Wissenschaft als wertfreie Disziplin existiert und wir, wenn ich also von uns als Schriftstellern rede, haben den Kontakt dazu verloren. Wir tun so, als ob wir in unserer eigenen Psychologie und in unserem eigenen Miteinander verhaftet wären, als sei es das frühe 19. und das späte 18. Jahrhundert. Ich meine, Entschuldigung, sagen wir das frühe 20. und das späte 19. Jahrhundert.
Der Versprecher rührte vielleicht daher, dass Wolfgang Hildesheimer 1977 gerade ein Buch über Mozart abgeschlossen hatte. Es war eine Biografie, die sich zugleich kritisch mit dem Genre der Biografie auseinandersetzte, was wiederum ein Buch nach sich zog, in dem der Ironiker wieder durchschlug. Marbot ist nämlich die ausgefeilte Lebensbeschreibung einer fiktiven Person. Ein Biograf von Wolfgang Hildesheimer hat es also nicht leicht. Vielleicht bleibt Stefan Bräse auch deswegen in seinem Buch sehr diskret.
Ich versuche mich in dieser Biografie mit Spekulationen sehr zurückzuhalten, auch aufgrund meines grundsätzlichen Vorbehalts gegenüber dem Genre der Biografie, wo gerne, das ist eine Kritik, die auch Hildesheimer oft geäußert hat, wo gerne aus ein paar Sachverhalten Schlüsse aufs Innere des Protagonisten gezogen werden, die doch mit Fragezeichen zu versehen sind.
Stefan Bräse schreibt den Lebensstationen und dem Werk entlang und setzt einen Schwerpunkt auf Hildesheimers Stellung im deutschen Kulturbetrieb. Mehr Persönliches erfährt man naturgemäß in den Briefen an die Eltern, wobei Hildesheimer darin auch gerne über sein Schaffen plaudert und Herausgeber Volker Jehle jeden Brief ausführlich kommentiert, so dass man hier sehr viel über die Jahre 1937 bis 1962 erfährt. Wolfgang Hildesheimer starb am 21. August 1991. In seinen letzten Jahren wandte er sich wieder der bildenden Kunst zu und engagierte sich in der frühen Ökologiebewegung. Allerdings war er pessimistisch, was die Möglichkeit betraf, die Katastrophe noch aufzuhalten.